Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Der zweite Teil mit Imke Wibbenhorst, der Trainerin des BSC Young Boys, der Frauenmannschaft. Hallo Imke.
Hey, hallo.
Wir werden über die IB Frauen reden, über deinen Job da, was es da noch spannende Geschichten noch gerade auch in der Struktur vielleicht gibt. Aber eine Frage zum Ende der ersten Folge habe ich dir noch gestellt, die ist noch unbeantwortet. Also, wenn du all das gewusst hättest, was du jetzt über die Sportfreunde Lotte und den Job dort weißt, hättest du trotzdem dieses Jobangebot angenommen oder wärst du ganz schnell weggelaufen?
Ich muss jetzt leider schon sagen, dass ich es nicht nochmal gemacht hätte und darauf gehofft hätte, dass ein anderer Club den Mut hat, mir die Chance zu geben. Einfach in der Hoffnung, dass, wenn es vielleicht ergebnistechnisch besser gelaufen wäre, dass man dann vielleicht sich hätte etablieren können und vielleicht dann über permanent gute Arbeit in der Regionalliga vielleicht den Sprung hätte dann geschafft, ja auch im Männerbereich eben in der dritten Liga als Cheftrainerin arbeiten zu dürfen.
Du hattest davor ja schon die Erfahrung der Oberliga Männer in Kloppenburg, bevor es nach Lotte ging. Und da wurdest du, ich würde sagen, aber die Frage kannst du gleich selbst beantworten, da kam wahrscheinlich die dümmste Journalistenfrage, die du bisher wahrscheinlich in deiner Karriere bekommen hast, oder? Ist gleich die Frage und jetzt kommt die Erklärung, was der Kollege gefragt hat. Du wurdest nämlich in der Oberliga-Zeit in Kloppenburg von einem Journalisten gefragt, ob du mit einer Sirene auf dem Kopf in die Kabine gehst, um die Spieler zu warnen, dass eine Frau reinkommt. Deine Antwort, für alle, die dies nicht wissen oder nicht mitbekommen haben, deine Antwort wurde zum Fußballspruch des Jahres 2019. Du hast nämlich geantwortet, ich bin Profi, ich stelle nach Schwanzlänge auf. Also, war das die dümmste Frage, die dir je gestellt wurde oder gab es da noch komischere?
Es wurden auf jeden Fall sehr, sehr viele komische Kommentare, Fragen gestellt, Kommentare abgegeben. Und unter anderem war das ja eine, aber die kam gar nicht der mich interviewt hat, sondern es war wirklich ein Sponsor, der das zu mir sagte. So, ja, du hast ja vorher unsere Frauen trainiert und jetzt die Männer. Und der damals für die Welt, das Interview machte, fragte mich, was denn schon alles für Fragen oder was alles schon passiert ist. Und dann habe ich ihm unter anderem diese Anekdote dann erzählt, dass ich darauf dann antwortete, ey Erich, so ey, ich bin Profi, ich stelle nach Schwanzlänge auf, was denkst du? Und das war einfach darin begründet, dass wenn du vernünftig antwortest, wenn du sagst, hey, ich habe einen Co-Trainer, ich habe einen Physiotherapeuten, ich habe einen Betreuer, ich schicke die vorher in die Kabine oder ich klopfe kurz und frage, ob alle fertig sind. Oder wenn ich einen Spieler auf dem Gang sage, hey, sind die schon alle fertig? Das wollten sie ja nicht hören. Dann haben sie dann so gesagt, ah, komm Imke, gib schon zu, du lässt dir jetzt häufiger mal einen Kolben schmecken. Oder wirklich auch in Oberhausen oder wo die Braunschweiger Ultras, weil die Braunschweiger U23 hatte bei uns gespielt und danach sollten sie aufgelöst werden. Und dann waren viele Ultras mit in Kloppenburg. Und dann taten sie halt so, als durch den Tunnel lief, als wenn sie auf mich von oben ejakulieren würden. Ja. Und das sind halt Dinge, dann kann ich als Frau entweder so reagieren und sagen, oh nein, was haben die da gemacht und wie widerlich. Oder ich kann halt einfach locker und cool das weglächeln oder sagen, hey Jungs, ich bück mich nicht für jeden. Also einfach so einen Spruch bringen und dann sind sie erstmal schockiert über die Reaktion. Und dann wissen sie auch, okay, sie teasern mich damit nicht, sie bekommen mich nicht. Ich zeige nicht die Reaktion, die sie gerne gehabt hätten, sondern ich lasse sie sogar noch blöd dastehen. Und ich glaube, das ist das, was ich eigentlich mit solchen Aussagen dann erreichen wollte. Ich wollte mir keine Blöße geben, ich wollte auch nicht jetzt irgendwie das direkt bei der Ethikkommission melden, so wie man das hier, glaube ich, in der Schweiz machen muss, sondern ich wollte ihnen einfach zeigen, okay, also mit solchen banalen Sprüchen, mit solchen Beleidigungen, was auch immer sie damit meinten, in mir hervorzurufen, ich gesagt, bekommt ihr mich nicht, so ich mache meinen Job hier, ihr macht euren Job als Fans und ich werde eben darauf reduziert, dass ich eine Frau bin, genauso wie es immer wieder dazu kommt, dass es zu rassistischen Äußerungen bei pigmentierteren Menschen kommt. Also ich glaube, das ist das, womit man dann einfach auch umgehen muss, gerade dann, wenn man in der Öffentlichkeit steht und wenn man das nicht kann, ist gerade dieses Fußballbusiness, ich möchte es nicht schönreden, dass es irgendwie etwas ist, was dazugehört, aber eben leider ist es in den Köpfen vieler Fans noch so, dass sie, wenn sie das Stadion betreten, dass dort alles erlaubt ist und dass sie dafür gerade in Gruppen auch eben auch noch sich noch stärker fühlen und in Gruppen dafür auch noch als etwas Tolles, hey, du bist aber ein Cooler, was sie sich alleine gar nicht trauen würden oder wenn sie außerhalb des Stadions in ihrer Institution, wo sie vielleicht arbeiten, auch sich niemals erlauben würden. Und dann denke ich immer, komm, lass sie, das ist ihr Spielplatz und ich kann damit umgehen und zeig denen, dass sie mich auf jeden Fall damit nicht bekommen und dahin bringen, wo sie es gerne hätten.
Weil ich glaube auch, das gibt dann eher positives Feedback und positive Reaktionen, weil man merkt, okay, das ist keine Angriffsfläche für die Frau.
Genau, und das ist dann immer so, wie ist die Auslegungssache? Wie wollen die Leute meine Reaktion darauf wahrnehmen, wenn man es, und das ist ja häufig bei Medien so, wenn sie nur dies isoliert denn darstellen, die Wippenhorst ist Profi, sie stellen einen Schwanzlänge auf, ohne vielleicht das kontextlos, also ohne das im Kontext zu sehen, dann ist es, glaube ich, echt für Leute, ja, was ist das für eine Frau? Das ist ja wirklich, weil wenn das ein Mann machen würde, das habe ich dann auch oft gehört, da sage ich, ja, aber ein Mann wird auch selten mit solchen Dingen konfrontiert, wie ich es wurde. Und dann kommt erst das Verständnis. Und deswegen ist es, glaube ich, immer eine Frage der Interpretation und der Darstellung. Und ich glaube, wenn man es im Gesamtkontext sieht und dann auch mit diesen Erklärungen, ich glaube, dann wird auch niemand mehr sagen, wie primitiv reagiert diese Trainerin, sondern sagt, ja, okay, das ist eine Art, damit umzugehen und wahrscheinlich auch der erfolgsversprechendste, als wenn ich da jetzt sage, ja, ich kann hier jetzt mit meiner Mannschaft nicht mehr antreten, weil ich diskriminiert wurde, weil ich eine Frau bin, dann ist das, glaube ich, der falsche Weg und man gibt diesen Leuten zu viel Macht.
Aber trotzdem darf man sich da ja dann auch schlecht fühlen, wenn man, wenn die Zuschauer von der Gestik her auf einen ejakulieren. Also das ist ja rechtsfreier Raum und übelstes Niveau von den besagten Personen. Aber hast du das gar nicht dann versucht, so an dich rankommen zu lassen, dass es für dich emotional wird?
Genau, das hat mich wirklich gar nicht tangiert. Ich habe einfach gedacht, okay, ich weiß vermutlich, welches Geisteskinder diese Menschen sind, die dieses Verhalten an den Tag legen und wie sie da probieren, sich zu profilieren vor den anderen und dass das ihre Beweggründe sind. Gleichzeitig wollte ich aber auch anderen Frauen und jungen Mädchen zeigen, wie man vielleicht auch eine Möglichkeit hat, mit solchen Dingen umzugehen, ohne da in sich zusammenzubrechen. Und von daher war es mein Weg und andere können ihn kritisch sehen oder anders beurteilen, aber ich glaube, weil mein Ziel war es ja auch als Trainerin Akzeptanz zu finden und ich glaube, dass es damit, also ohne überhaupt mir im Vorfeld darüber bewusst zu sein, also es war ja nie etwas, was ich gesagt habe, okay, ich gehe da jetzt bewusst so und so mit um, weil ich so und so wirken will, sondern es war schon eher, waren eher immer spontane Reaktionen auf diese Äußerungen. Aber im Nachgang, wo ich dann viel damit konfrontiert wurde, habe ich mir schon gedacht, okay, wie möchte ich wirken und warum? Und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass das eigentlich so ist, wie ich auch wirken möchte, nämlich tough und so, als wenn mich solche Leute eben nicht berühren und ich trotzdem so professionell bin, meinen Weg weiterzugehen.
Und ich glaube auch, ich habe selbst auch im Bereich heutige Oberliga gespielt, im Amateurfußball in Deutschland. Sowas kommt dann im Nachgang bei den Spielern eigentlich schon cool an, wenn man eine Trainerin hat, die dann auch Kontra gibt, auch auf diesem Niveau. Und wir wissen selbst, in der Kabine wird halt auch mal unter der Gürtellinie gequatscht. Und ich glaube, das ist dann schon eher positiv. Ah, hier, meine Trainerin, die ist ja echt eine coole Sau. Die gibt uns mehr Kontra, als es Männer tun würden. Also ich glaube, das ist dann auch so ein Nebeneffekt dann wahrscheinlich gewesen, oder?
Doch, also wobei ich wirklich sagen muss, die Akzeptanz der Spieler hatte ich immer. Ich glaube, man hat vielleicht keine Vorschusslorbeeren, wenn du als Frau eine Männermannschaft übernimmst, weil sie dann nicht sagen, oh wow, die hat aber Bundesliga gespielt, weil eben nur bei den Frauen. Wenn das jetzt ein Klose oder wer auch immer eine Mannschaft übernimmt, dann ist natürlich erstmal diese Ehrfurcht, dieser Respekt vor dieser Person schon aufgrund seiner eigenen Karriere. Wenn man dann aber auf dem Platz steht, ist ja entscheidend. Es ist entscheidend, was für Trainingsübungen mache ich, wie sinnvoll sind sie. Es ist entscheidend, wie ich denen mit an die Hand gebe, diesen Gegner anzulaufen, zu bespielen, was für ein Positionsspiel brauchen wir heute, um die Räume zu nutzen, die der Gegner uns bietet, und sie dann merken, okay, das funktioniert, und sie merken, hey, sie hilft mir, indem sie mir danach Szenen zeigt und ich mich individuell verbessere. Ich glaube, das ist das, was Spieler letztlich überzeugt von einem Trainer. Und dann ist natürlich auch diese menschliche Komponente. Wie geht sie mit mir um? Werde ich gerecht, fair? Ist sie transparent? Ich glaube, das alles sind Punkte, die sich jeder Spieler von einer Trainerin, von einem Trainer wünscht. Und ich glaube, solange du diese Basics gut erfüllst, stehen sie hinter dir. Und dann ergreifen sie auch Partei für dich, wenn irgendwelche Zuschauer oder so kommen. Also ich hatte nie das Gefühl, da allein zu stehen, sondern ne, gerade die Kloppenburger Jungs hatten dann auch ein T-Shirt an, wo sie sich nochmal am Ende der Saison herzlich bedankt hatten für meine Arbeit. So, das sind Dinge, da kommt schon sehr viel Wertschätzung zurück. Und das ist dann, glaube ich, begründet auf der Expertise, auf dem fußballerischen Know-how, aber eben auch auf dem Umgang miteinander, auf diesen Sozialkompetenzen, die du eben als Mensch einbringst.
Wenn du das Saisonende ansprichst, wann würdest du am Saisonende sagen, das war für dich als Trainerin eine erfolgreiche Saison?
Ich finde, das kann man nicht losgelöst von den Zielen sehen, die eine Mannschaft sich selber oktroyiert, weil auch so eine Mannschaft hat Ziele und kann auch schon sehr realistisch einschätzen, was ein gutes Ziel ist, also wo wir wirklich hinkommen können. Und ich denke schon, dass es um Hard Facts geht im Fußball. Es geht darum, Ergebnisse zu erzielen. Resultate sind das, woran du letztlich gemessen wirst. Diese Resultate müssen aber eben, wie gesagt, realistisch angesetzt werden. Gleichzeitig ist es aber auch, geht's darum, eine Mannschaft hinter dich zu bringen und dass eine Mannschaft bei dir bleibt. Auch dann, wenn Spielerinnen vielleicht nicht spielen oder Spieler, ist es enorm wichtig, die Mannschaft als eine Truppe eng zusammenzuhalten. Und auch das ist für mich als Trainer natürlich so ein Soft Skill, also der ist jetzt kein Hard Fact wie die letztliche Platzierung, aber etwas, was ich auch sehr mir auf die Fahne schreibe, dass ich möchte, dass wir als Mannschaft eine Truppe sind, die zusammensteht und füreinander da ist. Und natürlich auch eine Entwicklung zu sehen von der Spielidee. Ich glaube, jeder Trainer, den erfreut ist, also mich auf jeden Fall sehr doll, wenn ich dann sehe, okay, genau, diagonale Achterräume wurden super bespielt, meine Innenverteidiger finden ganz andere Lösungen aus Drucksituationen. Und dann geht es um eine individuelle Entwicklung der einzelnen Spielerinnen als Trainerin. Und eben auch dadurch kommt es ja zu einer mannschaftlichen Entwicklung, wenn jeder in seinem Bereich sich verbessert. Und auch diese Sachen sind wichtig. Die sehen aber leider die wenigsten Zuschauer und Menschen, die sehen halt letztlich häufig das Ergebnis. Und wenn das Ergebnis stimmt, übertüncht das leider häufig, wie gespielt wurde. Und das ist etwas, was eben wichtig ist, was die Führung sehen muss. Weil manchmal entscheidet 5 Zentimeter Pfosten oder nicht, ob du dieses Spiel gewinnst oder nicht. Aber es geht ja eher um diese Entwicklung und Ergebnisse stellen sich ein, wenn du den richtigen Weg einschlägst.
Tabuthemen gibt's im Frauenfußball ja immer noch. Eines hat die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland selbst aufgebrochen, nämlich hat öffentlich über den weiblichen Zyklus gesprochen. Und da kommen wir jetzt zu den Berner Young Boys, wieder zu deiner Mannschaft. Denn so geht's ja Leichtathletinnen, Volleyballerinnen auf Topniveau auch, dass man während der Periode einfach nicht so leistungsfähig sein kann. Wie geht ihr bei IB mit dieser Herausforderung um?
Ja, also ich glaube, dass der Frauenfußball gerade aufgrund dieser hormonellen Umstellung im Laufe eines Monats ganz anderen Herausforderungen sich noch gegenüberstehen muss. Und zwar geht's ja zum einen darum, dass die Leistungsfähigkeit aufgrund des Östrogenspiegels und des Progesteronspiegels einfach nicht immer gleich ist. Sie sind nicht gleich belastbar. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass diese Hormonveränderungen auch dazu führen, dass es unterschiedliche Festigkeiten in den Bandstrukturen gibt. Und so ist man zum Beispiel zu bestimmten Phasen des Zyklus anfälliger für Verletzungen. Und es ist natürlich aufgrund der Anatomie von Frauen häufiger der Fall, dass sie sich das Kreuzband reißen. Also ich glaube, dreifach so hoch wie bei Männern. Und es liegt natürlich an einem gebärfreudigeren Becken und den darauf resultierenden eher diese X-Beinstellung. Und wenn man jetzt noch zusätzlich sieht, okay, dass zu bestimmten Phasen der Periode einfach die Festigkeit der Bänder oder auch die die Kontraktion von Muskulatur einfach nicht so einwandfrei verläuft, weil es ein bisschen langsamer ist aufgrund von hormonellen Änderungen, dann ist es natürlich extrem wichtig, diesen Einfluss bei jeder einzelnen Athletin auch zu berücksichtigen. Und wir müssen schon sagen, dass es extrem schwierig ist, in einem Mannschaftssport wirklich auch zu individualisieren, weil du kannst halt eben nicht sagen, okay, du trainierst diese Woche jetzt nicht, du trainierst diese Woche nicht und dann stehst du mit 4 Spieler weniger da und kannst es eigentlich nie hinbekommen, mannschaftstaktisch dann zu trainieren oder dich wirklich gut aufs nächste Spiel einzustellen. Und genauso wenig möchte man auf seine 3 besten Spielerinnen im Playoff-Spiel verzichten. Und darum ist es halt eben so, dass man, dass wir jetzt bei den Young Boys so einen Mittelweg gefunden haben. Wir haben eine App, wo jede Spielerin ihren körperlichen Zustand, wie fühle ich mich, hatte ich irgendwelche Halsschmerzen, Kopfschmerzen, wie viel habe ich geschlafen, dann eben auch, in welcher Phase meines Zyklus befinde ich mich, dass der Eisprung immer erkennbar wird und eben auch, wann die Tage der Periode sind. Und so kann man dann sagen, okay, sie hat gerade Verspannungen im linken Oberschenkel, sie fühlt sich insgesamt schon sehr müde und hat nicht gut geschlafen. Und jetzt ist sie auch noch kurz vor ihrer Periode. Wir nehmen sie jetzt mal 1 Tag, 2 Tage aus dem Training raus, weil eben so mehrfaktorial man einfach sagt, okay, jetzt ist gerade die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwie eine schwerere Verletzung erleiden könnte, enorm erhöht. Und dann geht man darauf ein. Genauso ist es ja auch Stimmungsschwankungen. Wie schätzen sie sich selber ein? Auch so etwas. Wie haben sie ihre Trainingseinheit bewertet? Auch das ist abhängig von den Hormonen, weil die Hormone auch ganz klar unsere Emotionen bestimmen. Und auch da dann mal zu einer Spielerin zu gehen, hey, du hast dich jetzt sehr schlecht bewertet, ich habe das nochmal im Video gesehen, deine Leistung war super, solche Rückmeldungen zu geben, um einfach auch da ein realistischeres Bild den Mädels dann geben zu können, wenn die Außensicht dazu kommt. Und solche Dinge sind für uns schon enorm wichtig. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, sind wir als Fußballmannschaft zu Resultaten verpflichtet und wir können da nicht jetzt sagen, okay, wir nehmen generell Mädels einfach prophylaktisch raus, sondern das muss dann schon aufgrund von mehreren Indizien dafür sprechen, dass es jetzt vielleicht besser wäre, eine Pause einzunehmen.
Und Pause ist dann aber auch das einzige Mittel, oder? Oder gibt es dann andere Belastungen, was anderes Sportliches machen, oder ist der Staff da einfach zu klein, als dass man sich dann individuell auch wirklich um jede kümmern könnte?
Nee, das ist schon so, weil die Verletzungsgefahr im Fußball ist natürlich erhöht aufgrund dieser Kontaktverletzung, ja. Und wenn man da nicht ganz wach ist, passiert halt eben eher eine Verletzung, als wenn man dieses Mädchen dann vielleicht einfach mal laufen schickt, als wenn es jetzt Intervallläufe machen muss, um im Grundlagenbereich, also so fahrtenspielmäßig was zu tun. Oder sie kann auch eine Krafteinheit machen. Oder wenn sie sich komplett auch schlapp fühlt. Weil manchmal ist es ja eher auch so, dass die Werte vielleicht dafür sprechen, dass man sie rausnimmt, aber sie sich gut fühlt. Dann kann man ja schon auch so das dann aufgliedern. Das ist schon sehr, sehr gut möglich. Ich glaube einfach nur dann so kleine Spielformen, wo viele Richtungswechsel sind, weil häufig ist die vordere Kreuzbandruptur ja aufgrund von Richtungswechseln, wo das Knie sich verdreht und sowas dann einfach diese Gefahren rauszunehmen, einfach schon, damit ist es meist schon getan.
Und jetzt habt ihr bei eBay eine App und überwacht das alles, kontrolliert das, damit es den Spielerinnen besser geht. Das ist ja schon jetzt ein Quantensprung, oder? Vergleich das doch mal bitte mit deiner Zeit, als du Bundesliga gespielt hast beim HSV. Wurde da überhaupt einmal über die Periode gesprochen?
Nee. Und wenn, dann wahrscheinlich eher so, Mann, was bist du denn so schlecht drauf oder so zickig, du hast bestimmt deine Tage, also eher so dieses Klischee-mäßige. Aber dass wirklich darauf Rücksicht genommen wurde. Ich bin mir aber auch nicht sicher, inwieweit es auch diese Studien jetzt erst gibt, die wirklich signifikante Rückschlüsse darauf geben, inwieweit der Zyklus Einfluss nimmt auf Verletzungen. Ich glaube, da hat die BG in Deutschland sehr dazu beigetragen, dass man eben gesehen hat, wann sie am häufigsten sind und dass solche Angaben dann getätigt werden mussten, um da eben auch fortschrittlicher mit der Sache umgehen zu können.
Also würdest du aber schon sagen, es ist enorm und die richtige Richtung, oder fehlt da immer noch so viel? Aber oder ist das jetzt genau der richtige Weg, eben auch mit solchen Apps, wie ihr sie habt?
Doch, auf jeden Fall ist es der richtige Weg. Ich glaube, dass immer noch Optimierungsmöglichkeiten da sind. Und dann, ob man dann vielleicht in irgendeiner Zukunft davon spricht, dass man vielleicht über so über die Einnahme zusätzlicher Hormone irgendwas ausgleichen kann. Wer weiß, wo es uns irgendwann hinbringen wird, ja. Dass es da irgendwelche weiteren Verbesserungen gibt, kann, glaube ich, immer der Fall sein. Und da sollte man sich auch nicht sperren, sondern eben der Wissenschaft dann da auch vertrauen. Und man muss ja leider sagen, dass die Anfälligkeit für Kreuzbänder auch aufgrund dieser neuen Sensibilisierung in diesem Bereich immer noch viel zu häufig ist. Ja, also wenn man jetzt auch vor der WM, ich glaube, England musste auf 2 Stammspielerinnen verzichten, Alexa Putella, der Spanierin, die gerade erst von der Kreuzbandruptur zurückkam, eine Spielerin von mir, Iman Bönney, die sich in dem Vorbereitungscamp auf die WM bei der Nationalmannschaft das Kreuzband gerissen hat, Caroline Simon von der deutschen Nationalmannschaft, die sich in der Vorbereitung auf die WM in der letzten Woche das Kreuzband gerissen hat. Ich glaube, dass auch dort auch zum Beispiel die Belastungssteuerung einfach immer weiter optimiert werden muss, dass die GPS-Geräte, die einfach immer besser werden mittlerweile, dass man einfach erkennt, okay, wie viele schnelle Meter wurden tatsächlich gemacht, ist der Load von der einen Woche zur anderen Woche, weil das ja auch erwiesen ist, dass wenn der Load in einer Woche viel niedriger ist als der in der Woche davor und dann wieder hochgeschraubt wird, dass dann auch häufiger Verletzungen eintreten. Also genau sowas, sonst hat man gesagt in der Länderspielpause, komm, gib mal 4 Tage, 5 Tage frei und die nächste Woche geben wir halt mal wieder richtig Gas. Solche Dinge, also da gehört ja viel mehr zu als jetzt nur der Zyklus. Ich glaube, generell muss man da die Spielerinnen besser überwachen. RB Leipzig misst ein Enzym im Blut, was Aussage darüber gibt, inwieweit die Muskulatur im Reparaturprozess ist. Solche Dinge, die werden immer mit so leicht im Ohr einfach nur Blut wird dort abgenommen. Das sind Dinge, die haben noch gar keinen Einzug erhalten im Frauenfußball. Und ich glaube auch eben, dass solche Bereiche auch dazu beitragen, wenn man die weiter optimiert, dass es zu weniger Verletzungen führt und dass es eben nicht ausschließlich um den Zustand der Periode oder des Zyklus gerade gehen muss.
Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de